herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Ja, diese Woche eine recht vollgepackte Sendung. Wir haben ein Interview mit Katharina König geführt. Sie sitzt ja für die Linke in Thüringen im Untersuchungsausschuss zu NSU. Ist ja auch nicht ihr erstes Interview in dieser Sendung. Ja, und diesmal sprachen wir darüber, dass sie beim Prozess anwesend war in München und auch über den aktuellen Stand des Untersuchungsausschusses, dass dieses Interviewteil wird diese Woche zu hören sein und nächste Woche gibt es den zweiten Teil des Interviews. Da geht es um den Prozess in Pößneck, bei dem es darum ging, dass 1999 Neonazis einen Geldtransporter überfallen haben. Und dann wird es auch noch um die aktuelle Lage in Käffern wie Greiz gehen, wo gegen Flüchtlingsunterkünfte mobil gemacht wird und wo es jetzt aber auch eine Gegendemo und entsprechende Gegenaktivitäten gegen die rassistischen Umtriebe dort gab. Dieser Teil, wie gesagt, nächste Woche. Ja, die Prozesswoche wurde mit Aufregung angegangen, aber viel kam dann doch wieder nicht raus. Andreas Temme war nämlich wieder vor Gericht, der Verfassungsschützer, der bei dem Mord in Kassel anwesend war. Aber obwohl er vom Richter wohl relativ hart angegangen wird, rückt er immer noch nicht mit weiteren Details raus und redet sich da immer weiter raus. Ja, was auch also nicht zu seiner Glaubwürdigkeit richtig beiträgt. Aber was nun dahinter steht, ist dann die Frage. Es wurde nochmal gefordert, dass eben alle Akten zudem einbezogen werden. Das wird wohl nun nicht der Fall sein. Ja, da gab es entsprechende Diskussionen drum, wie denn das dann eigentlich aufgearbeitet werden könnte, wenn die entsprechenden Akten nicht da sind. Ja, und ein weiteres war letzte Woche sehr auffällig beziehungsweise sehr bitter. Nachdem NSU sich selbst enttarnt hat, hat das BKA sich herangesetzt und hat sozusagen nochmal nachgeguckt, welche Fälle in den letzten Jahren nicht gelöst wurden, insbesondere was so Tötungsdelikte oder versuchte Tötung betrifft. Und da gab es nun diese Woche sozusagen die Antwort oder die vorläufigen Ergebnisse und die haben eben den Zeitraum von 1990 bis 2011 untersucht und haben da 3300 Fälle sich angesehen von eben bislang ungeklärten Tötungsdelikten und von diesen 3300, da gibt es bei 746 ungeklärten Fällen den Verdacht oder beziehungsweise Anhaltspunkte dafür, dass die einen neonazistischen oder rechten Hintergrund haben könnten. Ja, offiziell erkennt die Bundesregierung ganze 60 Todesfälle durch rechte Gewalt nach 1990 an. Ja, die inoffiziellen Zählungen gehen von mehr als 150 Menschen aus, aber diese Zahl, die jetzt nochmal um diese 646 erweitert werden könnte, ist natürlich um einiges geringer. Und das gilt es jetzt sozusagen zu klären. Also es wird jetzt beruhigt, es wären nur Anhaltspunkte und da müsste man eben nochmal schauen, wie das aussieht, ob das tatsächlich rechtsextremen Hintergrund hat oder ob es doch nur beim Anhaltspunkt bleibt. Aber gleichzeitig ist das natürlich eine sehr hohe Zahl, die dann auch bei vermutlich bei einer sehr hohen Zahl stehen bleibt. Und das ist natürlich dann wirklich sehr erschreckend und ging auch entsprechend durch die Medien, wenn auch nicht mit so einem Echo, wie man das vielleicht erwartet hätte. Aber ja, das wird jetzt in nächster Zeit zu klären sein, dass aber erstmal die Arbeit vom BKA. Ja, wie wir aus dem Anfang des Prozesses wissen, bei der Zeugenaussage von Carsten Schulze kam ja schon ein weiterer Fall raus, für den der NSU verantwortlich ist, eben dieser Bombenanschlag in Nürnberg, ja, den hatte das BKA zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Zettel. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden sie jetzt da ermitteln, aber auch auf solche Zufälle, Aussagen und so weiter muss man eben auch weiterhin hoffen und eben auch an dieser Zahl dranbleiben, so dass sich ein gewisser Druck aufbaut, dem auch wirklich nachzugehen. Und ja, dann muss die Bundesregierung eventuell mehr Fälle anerkennen, weil die 60 Fälle, die sie anerkennt, ist natürlich den anderen Opfern gegenüber, die da nicht anerkannt sind, natürlich blanker Hohn. Aber ja, die deutsche Neigung dazu, Rassismus und Neonazis und so weiter kleinzureden, die ist ja lang bekannt und viel auch in dieser Sendung besprochen. Das also zu den aktuellen Ereignissen. Wir hören jetzt das Interview mit Katharina König, beziehungsweise den ersten Teil davon, wie gesagt, den zweiten Teil dann nächste Woche. Viel Spaß dabei. Am Telefon begrüßen wir Katharina König aus Thüringen, die da auch für die Linke im Untersuchungsausschuss sitzt. Hallo.
Hallo.
In den letzten Wochen ging es ja im Prozess in München um das Umfeld aus Thüringen und auch um die Verwandten vom NSU aus Thüringen. Und da warst du auch vor Ort. Was kannst du denn da so berichten? Mal ganz grob gefragt.
Ich war jetzt zum dritten Mal, glaube ich, in München. Einmal war natürlich, also Anlass ist, dass momentan oder in den letzten zwei Wochen Thüringer Zeugen auf der Ladungsliste standen, darunter sehr bekannte Neonazis wie beispielsweise André Kapke, aber eben auch die erste Angehörige des NSU, also die Mutter Böhnhardt, die vernommen wurde. Das Problem war, dass die Befragung von Mutter Böhnhardt sich so lange hingezogen hat, dass in der Konsequenz André Kapke umgeladen wurde, den ich dann leider in seiner ersten Vernehmung nicht hören konnte. Aber das wird sich im Dezember dann klären. Da ist er nämlich ein zweites Mal geladen und da werde ich voraussichtlich dann in München sein und ihn erleben können. Also André Kapke, einen der aktivsten Neonazis aus Jena, der auch sehr viel in Thüringen und zum Teil auch bundesweit aktiv gewesen ist. Ich glaube, das Entscheidende im Prozess ist die Atmosphäre, die man dort erlebt. Mhm. Es ist sehr komisch, aus dem Zuschauerbereich hinunterzublicken auf die Angeklagten, die dort sitzen, also Beate Zschäpe, Ralf Wohleben, Carsten S., André E. und Holger G., und zu erleben, wie die sich verhalten, beziehungsweise wie sie sich nicht verhalten. Und das ist insbesondere bei Beate Zschäpe und Ralf Wohleben das eine, man hat es ja auch schon in der Presse gelesen, dieses Nicht-Reagieren oder kaum Reagieren auf Äußerungen, die getätigt werden, auf Anfragen, die gestellt werden, auf Zeugen, die geladen sind. Und das andere ist, das dann wirklich vor Ort zu erleben. Das hat schon was Beklemmendes, definitiv. Mhm. Und das Beklemmende nicht nur, weil die Sicherheitsvorkehrungen sehr hoch sind und die Kontrollen, die stattfinden, sondern insbesondere wegen den Blicken. Ich habe es vorhin mal genannt, Beate Zschäpe hat tote Augen der Angeklagten, die man dort miterlebt. Das ist Wahnsinn. Manchmal oder häufiger haben wir uns dann auch in München gefragt, ob überhaupt in jedem Moment bewusst ist, dass es hier um 10 Tote geht und kein normales Gerichtsverfahren sozusagen in Anführungszeichen stattfindet, sondern im Hintergrund steht die zumindest eine der größten rechtsextremen Mordserien, die es in Deutschland gegeben hat seit 1990. Und das scheint manchmal nicht im Vordergrund zu stehen oder eben teils auch gar nicht bewusst zu sein. Wirkt zumindest so. Also da gibt es Gelächter, da gibt es auch zynische Kommentare, die da zum Teil getätigt werden. Und das, ich weiß nicht, ob das den Opferangehörigen gut tut, die ja zum Teil immer noch mit teilnehmen. Und ich weiß auch nicht, ob das immer angemessen ist der Situation beziehungsweise den Gründen, die dort verhandelt werden. Das finde ich schwierig, definitiv. Und ansonsten die Nähe, also die sitzen halt wirklich, weiß nicht, vielleicht 10 Meter ungefähr von den Opferangehörigen entfernt. Hm. ohne Handschellen, ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, bis auf, dass eben auch Polizeibeamte mit im Saal sind. Aber diese, das so zu sehen, die Bewegungen, die relativ normalen Gestik, Mimik, die stattfinden, und zu wissen, das sind mutmaßlich diejenigen, die 10 Menschen getötet haben. Und da sitzen nicht mal 10 Meter entfernt die Opferangehörigen. Ich weiß nicht, wie die das verkraften.
Das hört sich wirklich krass an. Und ich habe auch den Eindruck, dass zumindest in der Presse das immer mal aus dem Blick gerät, mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Also ich fand es vor allen Dingen bei der Berichterstattung über die Aussage von der Mutter von Böhnhardt, wo dann ja, also die ja im Grunde jahrelang Beihilfe geleistet hat, wo das dann aber eher um das Leid der Mutter und so weiter ging. Also es war schon erschreckend. Ja. Die kanntest du, glaube ich, aber auch schon aus dem Untersuchungsausschuss. Wie ist die denn oder deren Aussage denn eigentlich einzuschätzen?
Auf der einen Seite ist sie natürlich Mutter. Und als Mutter verliert man natürlich an erster Stelle auch erstmal ein Kind, in dem Fall Uwe Böhnhardt. Und ich glaube, diese Trennung bekommt eine Mutter höchstwahrscheinlich nicht hin. Und versucht natürlich bis in den letzten Moment hinein, ihren Sohn in irgendeiner Art und Weise zu schützen. Das ist auch gar nicht das, was ich ihr als Mutter zum Vorwurf machen würde. Was ich ihr zum Vorwurf mache, ist, dass sie nicht bereit ist, Personen, die im Untergrund unterstützt haben, zu benennen. Das hat sie auch so gesagt, dass sie diejenigen, die sozusagen geholfen haben und die unter anderem auch bei ihnen zu Hause waren, da ging es um einen ganz konkreten Fall, selbst wenn sie den Namen noch wüsste, würde sie ihn nicht sagen. Weil die haben ja ihrem Sohn geholfen. Also so jetzt verkürzt dargestellt, aber das ist faktisch die Aussage von Mutter Böhnhardt, die entscheidende, für mich entscheidende Aussage von Mutter Böhnhardt gewesen. Und das mache ich ihr zum Vorwurf. Es geht nicht mehr darum, ihren Sohn zu schützen, das kann sie als Mutter ja gerne machen, sondern es geht darum, die Taten und das Netzwerk des NSU aufzuklären. Und dass sie sich da verweigert und dass sie da nicht bereit ist, die Informationen, die sie hat, zur Verfügung zu stellen, das ist, ich weiß gar nicht, das ist wie ein zweites Mal den Opfern und den Opferangehörigen ins Gesicht zu treten.
Und verhalten sich da irgendwelche Eltern des NSU anders? Also die Mutter von Zschäpe war jetzt auch da und der Vater von Mundlos war ja bei euch im Untersuchungsausschuss. Sind da irgendwie welche hilfreicher?
Mutter von Zschäpe kam mit Anwalt, hat sich reingesetzt. Es war eigentlich, stand es vorher schon fest, dass sie nicht aussagen wird, und hat auf die Frage, ob sie aussagt, hat sie gesagt, nein, macht sie nicht. Macht von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Und auf die zweite Frage, ob denn die polizeiliche Vernehmung, die es mit ihr schon gegeben hat, ob die im Prozess beigezogen werden kann, das hat sie auch verwehrt, abgelehnt, verneint. Und das ist dann schon, meine Güte, sie hat eine Aussage gemacht. Und da ist es doch, wenn sie selber jetzt nicht nochmal im Prozess aussagen will, gut, da gibt's Gründe dafür, vielleicht will sie nicht, dass, ich sag mal, dass das medial so durch die einzelnen Zeitungen und durch Fernsehen und was weiß ich was alles geht, die Informationen, die sie gibt. Aber das, was sie schon mal ausgesagt hat, dass das jetzt im Prozess nicht beigezogen werden darf, beziehungsweise verwendet werden soll, das ist, verstehe ich überhaupt nicht, warum sie das macht. Und halte ich auch für schwierig gemessen daran, dass es eben darum geht, A, die Taten und B, das Netzwerk aufzuklären. Da ist bei allen Zugeständnissen, die ich den Eltern mache, das mache ich ihnen nicht. Also sie können ja gerne weiterhin zu ihren Kindern stehen, das gehört höchstwahrscheinlich mit dazu. Aber was nicht geht, ist die Aufklärung und die Aufarbeitung des NSUs und seiner Taten zu verwehren und zu verweigern. Das funktioniert für mich nicht. Vater Mundlos war in Thüringen im Untersuchungsausschuss. Der wird in München, glaube ich, ist er nächste Woche vorgeladen. Der hat zumindest im Untersuchungsausschuss ganz klar gesagt, dass er dem Untersuchungsausschuss viel Kraft wünscht, um eben das Ganze aufzuklären. Der scheint sehr weit an einer Aufklärung interessiert zu sein. Die Motivation dahinter ist natürlich auch ein Stück weit wieder den Sohn zu schützen, den Sohn ich habe es mal so genannt, er versucht bis heute den Sohn aus dem Untergrund zu holen. Vater Mundlos hat ja in den Zeiten nach Untertauchen bis ins Jahr 2005 hinein auf unterschiedlichsten Wegen probiert, A, die drei zu finden, also seinen Sohn aufzuspüren, und B, die Polizei weiter am Arbeiten zu halten. Also indem er beispielsweise 2005 nochmal eine Vermisstenanzeige erstattet hat, nachdem die Fahndung ausgelaufen war, nachdem die Taten verjährt waren. Und ich glaube, bei ihm ist es wirklich so, bis heute seinen Sohn da rausholen. Damals ging es darum, ihn leben zu bekommen. Jetzt geht es ihm darum, nach Möglichkeit die Wertigkeit der Taten seines Sohnes niedrig zu halten. Aber da ist er zumindest sehr glaubwürdig im Thüringer Untersuchungsausschuss gewesen, dass er gesagt hat, legen Sie da alle Kraft rein und versuchen Sie aufzuklären, was steckt hier dahinter, wer ist da noch mit involviert, inwieweit sind auch Fehler eben beim Verfassungsschutz passiert oder ist der Verfassungsschutz auch mit beteiligt. Da bin ich gespannt, was er in München aussagt. Ich gehe davon aus, dass es A, passieren kann, dass er Sachen erzählt, die er gar nicht selber erfahren hat, sondern die eben aus Presseveröffentlichungen oder stammen, also dass er viel vermischt. Auf der anderen Seite könnte es aber auch sein, dass seine Aussagen zumindest ein Stück weit mit beitragen könnten zur Aufklärung.
Okay, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass sich sowohl die Mutter von Böhnhardt als auch der Vater von Mundlos schon so ein bisschen, also zum einen die Schuld von sich wegweisen und eher auf die Behörden verweisen und sich dann auch in so kleinere Verschwörungstheorien, wie alle waren, drei waren beim Verfassungsschutz und mussten deswegen untertauchen, um da Infos für die ranzuholen.
Ja, also, oder eher anders, ne? Also nicht alle drei, sondern sie schieben es auf den jeweils anderen.
Ah, okay.
Also das Mutter Böhnhardt sagt ja ganz klar, mein Uwe war ja gar nicht so schlimm, aber der Uwe Mundlos, der hat ihn ja ideologisch vorangetrieben, gebildet, geformt, was auch immer. Und Vater Mundlos sagt wiederum, mein Uwe war ja gar nicht so, aber der Uwe Böhnhardt war so schlimm, der hat immer zugeschlagen, der war immer gewalttätig und. Was ja ganz verrückt ist, ist ja die Beziehung, die Mutter Böhnhardt zu Zschäpe hat.
Ja.
Beziehungsweise Zschäpe auch zu ihr. Das nach der Anhörung von Mutter Böhnhardt stand eigentlich so unausgesprochen im Raum, wenn Beate Zschäpe jemals aus dem Gefängnis entlassen werden sollte, dann hat sie definitiv einen Ort, wo sie hin kann. Und das sind die Eltern Böhnhardt.
Okay.
Also das war, da scheint so eine Art Tochterersatz oder auch mögliche Schwiegertochter oder was weiß ich was da alles mit einer Rolle spielt. Und man kann eben gut zusammen Kekse backen und Plätzchenrezepte austauschen. Alle möglichen, also solche Sachen spielen da mit rein, aber da, ich sag mal, eine Belastungszeugin ist Mutter Böhnhardt definitiv nicht.
Ja,
nicht für Beate Zschäpe.
Ja, also wenn sie dann sowas sagt wie, ja, für mich ist das immer noch die erste feste Freundin von meinem Uwe, ist das natürlich, spricht ja. Das natürlich dann ja. Bände.
Genau. Und wegen Verschwörungstheorien, klar. Also ich sag mal, da nehmen sie sich nicht viel von den Anwälten von Wohleben, die ja auch sehr stark auf die Theorie gehen, das war alles der Staat. Und die drei waren die zufällig Auserkorenen. Da, ja, das ist für die Eltern natürlich ein super Fluchtmoment auf der einen Seite. B, es ist eine schöne Variante, eigene Verantwortung abzuschieben. Und C, rettet eben die eigenen Kinder aus der Bösartigkeit, Mörder von 10 Menschen zu sein. Und da nehmen die sich alle nichts.
Okay. Gut, dann muss man das denen wahrscheinlich so lassen. Wie ist denn der aktuelle Stand bei euch im Untersuchungsausschuss? Also wie lange habt ihr eigentlich noch Zeit? Noch irgendwann bis nächstes Jahr, oder? Und was wären noch die Fragen, die zu klären sind? Und wo sitzt ihr gerade besonders dran?
Also wir müssen, das ist halt die formale Vorgabe, wir müssen innerhalb dieser Legislatur einen Abschlussbericht vorlegen.
Mhm.
Der Abschlussbericht muss demzufolge im August spätestens fertig sein, damit er in einer möglichen letzten Landtagssitzung dieser Legislatur im September dann entsprechend bearbeitet werden kann. Das Interesse im Untersuchungsausschuss zumindest von Teilen der Mitglieder, geht allerdings in die Richtung, den Abschlussbericht bereits im Juli, also vor der Sommerpause, vor der Plenarpause vorzulegen. Daran im Juli orientiert sich auch die jetzige Zeitplanung, nämlich im April die letzte Sitzung des Untersuchungsausschusses zu machen mit Zeugeneinvernahme und dann eigentlich die Mai, Juni den Abschlussbericht zu schreiben. Was bis April noch geschafft werden muss, wenn man denn diesen Zeitplan so einhalten will, sind die alle Bereiche, die nach der Fahndung sind. Also sind momentan noch im Bereich Fahndung bis 2003 sozusagen. Da haben wir jetzt am Donnerstag die nächste Sitzung und dann am Montag wieder. Und dann müssten Januar, Februar, März, April die Komplexe Mord Kiesewetter in Heilbronn, der 4.11.2011, also Eisenach, und was ist da passiert, was ist da geschehen, wer hat da wie welche Anweisungen, Tätigkeiten und so weiter durchgeführt und zuletzt 11.11. und folgende die Aktenvernichtungen. Mhm. Das sind die drei großen Komplexe, von denen zumindest zwei, nämlich der Mord an Michel Kiesewetter und der 4.11. von allen Fraktionen so als notwendig und wichtig gesehen werden. Der 11.11. und folgende Aktenvernichtung ist zumindest aus grüner SPD und von uns, also Linke, als notwendig gesehen worden. CDU und FDP haben sich dazu jetzt noch nicht positioniert. Ganz klar, das ist eigentlich nicht schaffbar, in 4 Monaten das zu machen. Insbesondere nicht, wenn man eigentlich noch circa 50 Zeugen hören will.
Ja.
Und wenn es gleichzeitig keine Bereitschaft gibt, aus konservativen Parteien die Sitzungsdichte zu erhöhen. Also wir haben ja nur 2 öffentliche Anhörungen im Monat. Zumindest aus SPD, Grüne und Linke ist ganz klar geäußert worden, dass man das auch steigern kann, dass da zusätzliche Sitzungstermine anberaumt werden können. Aber es gibt halt eine Verweigerungshaltung aufgrund anderer anstehender Tätigkeiten, Arbeiten, die da sein sollen von CDU und FDP. Und das macht es schwierig. Ich gehe davon aus, dass wir definitiv nicht alles schaffen, dass wir höchstwahrscheinlich auch mindestens einen Komplex gar nicht erst beginnen. Und das könnte möglicherweise der 11.11. und die Aktenvernichtung sein, was ich für wichtig erachte, weil ja mittlerweile klar ist, dass V-Mann Tarif ein Thüringer ist, der auch in Verbindung mit dem NSU stand. Also der Mundlos, Bönhard, Schäpe, Kapke, Wohleben, der kennt die von früher, die haben zusammen Veranstaltungen gemacht, waren bei Veranstaltungen des Thüringer Heimatschutzes auch gemeinsam unterwegs. Und da denke ich schon, dass es notwendig ist, da aus Thüringer Sicht nochmal ranzugehen. Ob es klappt, versuchen definitiv, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch. Das ist der Stand Untersuchungsausschuss Thüringen.
Und was sind die momentan wichtigsten Erkenntnisse der letzten Wochen sozusagen?
Oder naja, wir hatten ja mit als letztes den Vater Mundlos.
Genau.
Das war definitiv spannend, mal den, nachdem wir schon Mutter Bönhardt hatten, den Vater Mundlos zu hören. Das ist schon ein Gegensatz, die zwei. Ne, die sind nicht einfach in eine Schublade, sag ich jetzt mal, zu packen. Ansonsten spielt bei uns weiter eine Rolle das Bundesamt für Verfassungsschutz und deren Tätigkeit in Thüringen. Die waren ja mit einem eigenen Observationsteam teilweise unterwegs in den Jahren 98 und 2000 definitiv. Also da waren sie in Thüringen beziehungsweise dann auch später unterstützend in Sachsen mit dabei. Und da steht schon so ein Stück weit die Frage, gemessen daran, dass sie ja die Bomben und die 1,4 Kilogramm Sprengstoff, die gefunden wurden in der Garage, als nicht wichtig eingeordnet haben. Gemessen daran, dass die drei nicht als terroristische Gruppe eingeordnet werden zum damaligen Zeitpunkt. Wieso macht das Bundesamt für Verfassungsschutz in Thüringen Observationsunterstützung? Beziehungsweise wieso macht sehr wahrscheinlich der Thüringer Verfassungsschutz eine eigene Operation, um die drei zu finden? Das ergibt ehrlich gesagt keinen Sinn. Und das versucht man ja so ein Stück weit eigentlich schon seit Anbeginn des Untersuchungsausschusses aufzuklären. Und jetzt halt nochmal konkret, indem auch Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz vorgeladen werden.
Okay. Und jetzt mal nach Eisenach. Du hast es schon erwähnt, neulich rund um den zweiten Jahrestag der Selbstenttarnung sozusagen des NSU gab es ja so allerlei neue Erkenntnisse oder die Gerüchte von Erkenntnissen. Also zum einen wurden ja neue DNA-Spuren in diesem Wohnmobil entdeckt und dann wurde spekuliert, ob sich die beiden Uwes eben doch nicht gegenseitig umgebracht haben oder dass es da eben einen dritten Mann gab. Wie siehst du oder wie bewertest du solche Gerüchte, Erkenntnisse?
Naja, es sind ja keine Gerüchte. Mhm. Zumindest nicht, was die DNA-Spur anbelangt. Das ist definitiv, es ist eine DNA-Spur gefunden worden in einer Socke, die auch schon an Tatorten in anderen Städten Deutschlands gefunden wurde, wo bisher davon ausgegangen wurde, dass die Taten, also da handelt es sich um Raub, Rokabe, also organisierte Kriminalitätsbereich, wo bisher davon ausgegangen wurde, dass die Täterkruppe aus Litauen stammt. Das ist sozusagen eine Erkenntnis. Das Zweite ist, dass ja die Frage, wie konnte Mundlos Bönhardt und dann sich erschießen, noch nicht 100% geklärt ist, weil eben im Wohnwagen eine zweite Patronenhülse gefunden wurde. Und bei einer Pumpgun muss man eben, also man mundlos erschießt Bönhardt, lädt durch, Patronenhülse 1 fliegt raus. Und Patronenhülse 2 ist dann drinne, er erschießt sich. Und dann ist die Frage, wer lädt dann durch, damit die zweite gefundene Patronenhülse auch dann aus der Pumpgun sozusagen raus ist. Das ist nicht geklärt. Da gibt es bisher zumindest, es gibt Waffenexperten, die sagen, das geht nicht. Es gibt natürlich die Theorie, dass die Waffe so auf dem Boden auftritt, dass sie durchlädt einmal und die Hülse rausfällt. Kann natürlich auch sein, dass die Hülse schon längst vorher irgendwie im Wohnwagen war, stellt sich dann die Frage, wo wurde geschossen und. Das sind alles Sachen, die noch zu klären wären. Und das ist ja auch das, wo wir dann versuchen, im Zusammenhang Komplex 4.11. im Untersuchungsausschuss ranzugehen. Darüber ist natürlich wieder die Theorie zum Leben erweckt worden, dass es nicht zwei, sondern drei waren in Eisenach. Da gibt es ja auch die Aussagen von Nachbarn damals, die am 4.11.2011 und am 5.11.2011 ausgesagt haben, dass eben drei Personen vor Ort waren, also im beziehungsweise um den Wohnwagen und nicht nur zwei. Da ist aber bis heute kein weiterer Beleg dafür irgendwo aufgetaucht, dass es eine dritte Person gegeben hätte. Ist natürlich jetzt die Frage, wie kommt eine litauische DNA-Spur oder eine mögliche litauische DNA-Spur an die Socke? Könnte es sein, dass ein dritter Tatbeteiligter vor Ort war und der zufälligerweise ein Litauer ist? Und dann wird's spannend.
Ja, wie gesagt, das war der erste Teil des Interviews mit Katharina König. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil. Da wenden wir uns dem Prozess in Pößneck zu, der da lief und auch schon abgeschlossen ist. Wir reden nochmal über Objekt 21. Das war ja schon vor ein paar Wochen mal Thema und das wird hier nochmal aus Thüringer Sicht beleuchtet. Wir reden aber auch über das Verhältnis von Blood and Honor und organisierter Kriminalität. Und zum Abschluss werden wir uns dann nächste Woche der Pogromstimmung im ganzen Land mal wieder zuwenden und das eben an Beispielen in Thüringen erörtern. Aber wie gesagt, das nächste Woche wie immer 19 Uhr hier auf FSK 93.0 und auf freie-radios.net wie immer zum Nachhören. Bis nächste Woche.